Hallo und herzlich willkommen zu Smart, aber fair. Welche Suchmaschine verwenden Sie für Ihre Suche im Internet? Die Chance ist hoch, dass Sie Google nutzen. Nach wie vor mit über 90% Marktführer unter den Suchmaschinen, weiter hinter andere wie Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Yandex oder auch Ecosia. Aber wie finden Suchmaschinen eigentlich die Inhalte im Internet? Durch ein Verzeichnis, den sogenannten Index. Die großen Suchmaschinen wie Google oder Bing haben ihren eigenen Index und pflegen und kontrollieren diesen. Wenn wir nun einmal überlegen, wie wichtig die Internetsuche für uns heute ist, für diverse Berufe, eigentlich auch gesellschaftlich insgesamt, dann konzentriert sich hier auch eine große Macht, ohne dass das uns vielleicht bewusst ist. Deshalb hat sich die gemeinnützige Organisation Open Search Foundation zum Ziel gemacht, darüber aufzuklären und einen offenen Index für Europa zu konstruieren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Christine Plothe zu Gast habe, die Co-Gründerin der Open Search Foundation, ihre Geschäftsführerin und auch Co-Moderatorin der Fachgruppe Ethics. Mit ihr spreche ich darüber, wie die Open Search Foundation die Grundlagen einer offenen, transparenten und unabhängigen Internetsuche in Europa voranbringt und auch, was wir als Nutzer schon heute bei der Internetsuche beachten sollten. Ich wünsche also viel Spaß bei dieser Folge von Smart, aber fair. Wie können wir unsere digitale Zukunft verantwortlich und vertrauenswürdig gestalten? Das möchte ich herausfinden. Ich bin Nicolas Dierks, promovierter Philosoph und Buchautor und spreche hier mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft. Und wenn die gute digitale Zukunft auch Ihr Ding ist, dann sind Sie hier richtig. Christine Plothe, herzlich willkommen bei Smart, aber fair.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir zu Gast sind. Heute sprechen wir vor allen Dingen über das Thema Search Ethics und Open Search. Sie sind dafür Expertin, denn Sie sind ja auch im Vorstand der Open Search Foundation. Und vielleicht erstmal für alle diejenigen, die damit nicht vertraut sind, das ist eine gesellschaftlich wichtige Organisation, deshalb auch gefördert von der Stiftung Mercator. Also erläutern Sie uns doch kurz, was ist denn die Open Search Foundation, was ist der Sinn und Zweck?
Richtig, wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben uns gegründet, um Alternativen für die aktuelle Internetsuche oder zu der aktuellen Internetsuche zu schaffen. Wir sehen da einfach einen großen Bedarf, weil die aktuelle Internetsuche sehr stark monopolisiert ist. Es gibt eigentlich quasi nur einen wirklichen Anbieter und aus dieser Not heraus haben wir die Open Search Foundation gegründet.
Wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie gehören mit zu den GründerInnen, ist das richtig?
Genau, ich habe mitgegründet. Ich habe unseren jetzigen Vorstandsvorsitzenden schon privat gekannt und wir haben uns dann mal über dieses Thema Suche unterhalten. Und der Stefan Vogt hatte die damalige Idee schon, dass man die Internetsuche föderiert anpacken kann, also keine monolithische Struktur, sondern eine verteilte Struktur bauen könnte. Und auf dieser Idee haben wir dann aufgebaut, haben gesagt, okay, es ist möglich, einen anderen Internetsuchindex zu schaffen und dort dann Alternativen andocken zu lassen. Da müsste ich wahrscheinlich gleich mal ausholen,
ja, erklären. Also das ist der Open Search Index, von dem auch auf der Webseite, die ich auch in die Shownotes tue, öfter die Rede ist. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, also was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass es nicht einfach nur eine Suchmaschine gibt und die sucht irgendwie im Internet herum, sondern jede Suchmaschine braucht einen Suchindex, um schnelle Ergebnisse ausspucken zu können. Wenn die jetzt jedes Mal komplett das ganze Internet durchsuchen müsste, dann würde das ja ewig lange dauern. Das Internet ist oder das WWW ist riesig groß und entsprechend würden wir sehr lange warten müssen, bis wir Ergebnisse hätten. Und deswegen gibt es Suchindizes. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie früher ein Karteikasten in der Bibliothek. also eigentlich ein Verzeichnis der Inhalte, die im WWW zu finden sind. Und auf diesen Index bauen dann die Suchmaschinen auf. Und in dem Moment, wo wir eine Suchanfrage losschicken, geht dann die Suchmaschine oder eben das kleine Programm durch diesen Index durch und sucht nach passenden Websites. Und dann geht es halt ganz schnell, weil das ist im Prinzip ja schon vorsortiert und vorqualifiziert. Und dieser Index ist unter anderem so wichtig, weil es ungeheuer aufwendig ist, so einen Index aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Und es gibt auf der ganzen Welt nur 4 wirklich bedeutende Indizes. Und der eine davon ist eben der von Google. Dann gibt es in den USA noch Bing, Yandex in Russland und Baidu in China. Und Google hat halt weltweit einen Marktanteil um die 90%. Das gilt auch hier in Europa und hat damit im Prinzip ist der Platzhirsch im Index-Business sozusagen auch. Und der Index, das ist ist quasi das Herz der Suchmaschinen und wird deswegen sehr gut geschützt und auch sehr, sagen wir mal, im Dunkeln gehalten. Und aktuell ist es so, dass das proprietäre Systeme sind und deswegen andere Suchmaschinen nicht ohne weiteres da andocken können. Also es gibt sogenannte alternative Suchmaschinen, die greifen aber eben auch auf diese Indizes von Google und von Bing zu, um dann Ergebnisse ausspucken zu können. Und die großen Indizes, die großen Suchmaschinen diktieren natürlich da dann auch die Konditionen, unter denen das passiert.
Okay, also das ist im Prinzip ein Datenkapital, über was die Suchmaschinen, die großen, verfügen. Und so etwas aufzubauen, ist natürlich für andere wahnsinnig aufwendig. Und die großen, die Sie genannt haben, haben natürlich dabei einen riesigen Vorsprung. Und Sie fordern jetzt mit dem Open Search Index, dass sich diese Struktur ändern soll.
Richtig, wir sagen, das kann nicht sein, dass eine so heutzutage so wichtige öffentliche Aufgabe, also wir sehen es einfach als öffentliche Aufgabe, das ist eine Infrastrukturaufgabe, also es ist wie Straßen, Schulen, es ist einfach ungeheuer wichtig, weil unser Alltag inzwischen, unser ganzes Leben davon sehr stark abhängt und wir fordern, dass es da auch offene Alternativen geben muss. Es kann also, dass eben ein marktbeherrschender Player nicht unbedingt diktieren kann oder darf, was wir im Internet zu sehen bekommen und was ausgespielt wird und was nicht. Im Prinzip also entscheidet Google darüber, was wir sehen im Internet und was nicht. Google entscheidet über das Ranking. Das tut natürlich jede Suchmaschine in gewisser Weise, weil man muss ja irgendwie sortieren. Aber es ist sehr intransparent und wir haben da selber als User halt sehr wenig mitzusprechen. Und wir sehen halt, dass wenn wir einen offenen Index haben, an denen nach bestimmten Richtlinien verschiedene Suchmaschinen andocken können und dieser Index ist transparent und auf Open Source basierend, dass wir dann einfach eine ganz neue Vielfalt bekommen und auch sehr viel mehr Kontrolle und Einblick bekommen in das, was da passiert.
Ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Bereich, was man früher Telekommunikation nannte, also wo man auch sagen muss, dass die grundlegende Infrastruktur, die gehört zwar einem Unternehmen, es gibt da einen Netzbetreiber, aber das muss halt allen anderen Anbietern auch zugänglich sein, die da in irgendeiner Weise Services entwickeln wollen, sozusagen. Ist das so ein ähnliches Modell oder ist das?
Ja, ich glaube, im weitesten Sinne kann man das schon vergleichen. Genau, also das geht wirklich darum, dass man dann eine Grundinfrastruktur zur Verfügung stellt und dann können halt verschiedene Dienste, das müssen ja auch gar nicht nur Suchmaschinen sein, so ein Index ist natürlich ein ungeheurer Datenschatz. Also es können auch ganz andere Dienste, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, die erst noch erfunden werden müssen, daran andocken und das mitnutzen.
Ja, wenn Sie da über diesen Index sprechen und über die Thematik, dass es da eine vielleicht der Macht, die man hat, wenn man so einen Index besitzt, nicht mehr angemessene Konzentration der Verfügbarkeit gibt, dieses Index, also sozusagen so ein Monopol auf diese Indizes. Das verbindet sich ja sehr stark auch mit dem Namen Google. Und Sie kennen vielleicht, nur um mal so eine Ähnlichkeit oder Abgrenzung zu machen, es gibt ja dieses berühmte Buch von Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, wo sie ja ganz deutlich sagt, dass die Technologie ist nicht das Problem, sondern der Umgang damit, das ist das Problem. Und sie macht Google zum Erfinder eines Geschäftsmodells, was dann in einer neuen Welle von digitalen Geschäftsmodellen, die sie Überwachungskapitalismus nennt, quasi Pate gestanden hat und eigentlich diese ganze Tech-Branche ja revolutioniert hat. Sie diagnostiziert ja als das Problematische nicht unbedingt die Personalisierung von Suchergebnissen und so weiter, sondern das Abgreifen von Daten und dann das Erstellen von Vorhersagemodellen und so weiter. Und das betrifft natürlich nicht nur Suchmaschinen, sondern viele andere digitale Geschäftsmodelle auch. Insofern ist die Frage, zielen Sie eigentlich auf eine Struktur, die auch viele andere Geschäftsmodelle eigentlich angeht, oder geht es Ihnen wirklich primär um die Suchmaschinen?
Uns geht es tatsächlich erstmal primär um die Internetsuche. Also wir können jetzt nicht alle Plattformen auf einmal angehen. Ja. Ich glaube, wir haben schon ein großes Thema ohnehin. Aber es ist natürlich was, was sich durchzieht. Also wenn man an dieses Microtargeting, also an die Profilierung unserer User-Daten denkt, die uns dann quasi durchs ganze Internet verfolgen, dann ist das natürlich eins der großen Themen auch. Und das ist bisher auch durch Regulierung noch nicht wirklich gepackt worden, dieses Thema. Also es sind viele Sachen ja trotzdem noch erlaubt, von denen ich persönlich sagen würde, also weg damit. Also irgendwie eine Profilierung und eine Verfolgung sozusagen von Usern über verschiedene Geräte hinweg, durch Gerätenummern, dem sollte man nicht ausgeliefert sein. Also das ist sicherlich ein Thema, und deswegen sind bei uns auch einige ethische Aspekte mit drin, weil wir sagen, wir wollen jetzt nicht einfach irgendwie einen neuen Index haben und eine neue Suchmaschine, die dann genauso ist wie Google, aber europäisch, sondern da sollen auch Grundwerte dann drin stecken, und das soll einfach von Grund auf offener und transparenter sein und nach europäischen Grundwerten gestaltet sein.
Also vielleicht zum Aufbau ganz kurz der Open Search Foundation. Da gibt es ja eine Reihe von Fachgruppen. Da gibt es die Fachgruppe Tech und Education, Legal, Economy und Applications und eben auch die Fachgruppe Ethics. Und dort sind Sie Co-Moderatorin. Was sind Ihre Themen in dieser Gruppe?
Hauptsächlich sind die Themen die, dass wir die ethischen Werte untersuchen und überlegen, welche ethischen Werte in so einem Index verankert werden sollen und auch, wie uns das gelingen kann. Also das ist im Prinzip ja auch wieder, ethische Werte müssen ja immer wieder neu verhandelt werden. Das wissen Sie nochmal sehr viel besser als ich. Und eigentlich geht es darum, dann diese Werte erstmal zu erforschen und zu gucken, welche Werte sind denn relevant für die Internetsuche und welche sind davon wichtig und wie können wir die so verankern, dass die auch nicht mehr entfernt werden können. Also das ist, dass man von Anfang an im Prinzip bei so einem Index und bei Suchmaschinen sagt, das gilt für andere technologische Geschichten auch, dass man diese Werte von Anfang an berücksichtigt und einbettet und nicht einfach irgendwann so, hoppla, jetzt brauchen wir aber noch ein paar Werte, dann von oben drauf propft, sondern dass man eben das von Anfang an mit berücksichtigt.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man frühzeitig, würde ich auch sagen, das mit einbezieht, wenn man ein digitales Geschäftsmodell oder eine digitale Strategie entwickelt, dass man die ethische Perspektive von Anfang an mit einbezieht. Ja, dazu gehören natürlich verschiedene Komponenten, und häufig geht es darum, viele verschiedene Perspektiven einzubeziehen. Das spielt sicherlich bei Ihnen auch eine Rolle, denn das Thema ist ja eines, wo man Experten aus ganz unterschiedlichen Richtungen braucht, um diese Sache produktiv zu diskutieren.
Das ist richtig, genau. Das ist auch ein Grund, warum wir diese verschiedenen Fachgruppen gegründet haben, dass wir aus unterschiedlichen Ecken an dieses Thema Suche rangehen können. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir eine Fachgruppe Ethik gegründet haben. Also man könnte auch Ethik und Gesellschaft sagen, wo einfach dieser gesellschaftliche Aspekt auch mit drin ist. Weil es ist tendenziell so, also da will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, aber tendenziell sind halt viele von den Techies ein bisschen so, die entwickeln halt gerne und probieren gerne rum. Und da fallen dann die ethischen Werte ganz gerne einfach mal hinüber, weil die gar nicht so drüber nachdenken. Die denken nur, Mensch, mit der Technik kann ich jetzt ganz tolle Dinge machen und das ist was Neues. Das sehen wir jetzt ja auch zum Beispiel bei den Chatbots, bei ChatGPT gerade ganz, ganz gut, dass da einfach was Neues geschaffen wird und eigentlich wenig an diese ethischen Folgen gedacht wird.
Ja, also man braucht einfach sehr unterschiedliche Perspektiven, um dieses Thema produktiv zu entwickeln. Also das eine sind, wie Sie es gerade so dargestellt haben, so sagen wir mal der Stereotyp vom Techie, der ganz begeistert ist von den Modellen vielleicht, die er da bauen kann, aber dabei nicht im Blick hat, was zum Beispiel die Menschen, die am Ende dann mit einer Maschine irgendwie interagieren, inwiefern die betroffen sind von bestimmten Entscheidungen, die er gerade trifft, ohne das vielleicht bewusst zu haben.
Richtig, genau. Ja, oder wenn man so den ökonomischen Aspekt sieht, wo dann halt die Unternehmen vielleicht glänzende Augen bekommen, was man alles machen kann und welche Daten man alle erheben könnte und noch mehr erforschen könnte von den Usern und die man noch mehr verwenden könnte, um noch genaueres Microtargeting zu betreiben. Das ist die nächste Perspektive. Oder eben dann einfach die Perspektive von uns, wie wir jeden Tag halt eine Internetsuchmaschine benutzen und die wir eben vielleicht nicht getrackt werden möchten und die wir Ergebnisse so bekommen möchten, dass wir selber auch wissen, wie sie zustande gekommen sind oder zumindest nicht dem hilflos ausgeliefert sein möchten, was uns eine Suchmaschine ausspuckt. Also wir haben da tatsächlich sehr unterschiedliche Perspektiven und wir haben auch innerhalb der Ethikgruppe durchaus unterschiedliche Fachrichtungen. Und auch da geht es darum, nicht unbedingt nur Fachleute zusammen zu haben, sondern eben durchaus auch Leute, die sich einfach aus gesellschaftlicher Sicht Gedanken machen.
Eine Sache, die sehr wichtig ist, wenn wir mal überlegen, jetzt Leute, die an der Suchmaschine sind, das sind wir ja alle, gerade für Leute, die auch jetzt im wissenschaftlichen, im journalistischen Bereich und so tätig sind und also auch berufswegen ja schon sehr viel recherchieren oder auch aus Interesse recherchieren, da möchte man natürlich auch möglichst gute Ergebnisse haben. Ne? Also, und jeder, der schon mal andere Suchmaschinen ausprobiert hat, der weiß, es gibt so eine gewisse Gefahr, am Ende dann doch wieder bei Google, der Suchmaschine, zu landen, weil vielleicht doch irgendwie die Ergebnisse ein bisschen produktiver sind für das, was ich gerade suche, also zeitsparender oder irgendwie doch dem adäquater sind, was ich möchte. Und wer dann auch noch seine ganzen Passwörter im Browser abgespeichert hat, der macht sich dann irgendwann auch nicht mehr so gerne die Mühe, das alles nochmal umzuswitchen auf einen anderen Browser. Also das ist ja so eine Trägheit, mit der man da auch zu tun hat, so die Bequemlichkeit, die dann immer eine Rolle spielt. Das ist doch auch, denke ich mal, auch für jemanden wie Ihre Organisation, die auch das Bewusstsein dessen aber auch schaffen will, auch hin und wieder eine Herausforderung, Menschen zu erklären, warum das eben nicht einfach nur, naja, so ein bisschen, Gott, dann haben die halt ein paar Daten, ich habe ja eh nichts zu verbergen, wird dann ja noch so gerne gesagt, sondern dass das irgendwie ja doch durchaus da was hintersteckt. Wie erklären Sie das so einem bequemen Skeptiker?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist in der Tat nicht immer ganz so einfach. Zum einen ist es so, dass ich einfach mal sage, probier mal andere Suchmaschinen aus. Die meisten sind wirklich gar nicht so schlecht. Und man könnte ja von Anfang auch zum Beispiel Startpage verwenden. Das verwendet nämlich die Ergebnisse von Google. Aber man hat mehr Privatheit bei der Suche. Und dann hatten Sie den Browser angesprochen. Also Chrome ist tatsächlich der Browser, der am allermeisten Daten von uns frisst. Also den sollte man tatsächlich am allerwenigsten nehmen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Alternativen. Ansonsten versuche ich den Leuten einfach zu erklären, dass es doch was zu bedeuten hat, wenn wir, oder dass wir alle dann doch am Ende was zu verbergen haben. Also es ist einfach ein Unterschied. Wir haben vielleicht nichts Schlimmes zu verbergen oder wir sind keine Kriminellen, die irgendwas verstecken wollen. Aber wir alle haben irgendwelche Themen, die wir nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sehen wollen. Also das können irgendwelche Krankheiten sein oder vielleicht auch was ganz Positives, wie dass man gerade einen Heiratsantrag heimlich plant und der soll ja auch nicht vor der Zeit rauskommen. Oder es gibt auch über das Tracking die Möglichkeit, dass Facebook im Prinzip vor den Frauen selber weiß, wenn die schwanger sind, einfach anhand von bestimmten Nutzerdaten und Verhaltensweisen. Und sowas möchte man vielleicht nicht. Also das ist, also man hat vielleicht nichts irgendwie was Schlimmes zu verbergen, aber man hat trotzdem irgendwelche Geheimnisse, die niemandem was angehen. Und es ist halt durchaus so, dass wenn man jetzt mal reinguckt, was Google über jemanden, der eingeloggt surft, weiß, das ist durchaus sehr viel mehr, als jetzt unsere besten Freunde oder die Familie wissen. Oder vielleicht manchmal auch überraschenderweise mehr, als was wir selber über uns wissen. Also es hat da ein sehr interessantes Experiment gegeben, ein ja, Datenexperiment, wo aufgerufen wurde, die Downloaddaten, die persönlichen Downloaddaten von Google zu spenden für dieses Experiment. Man kann bei Google beantragen, dass man die eigenen Daten herunterladen kann. Dann bekommt man die zusammengestellt und kriegt dann halt meistens mehrere Gigabyte auf den Rechner geschoben. Und diese Daten, da wurde halt für dieses Experiment aufgerufen, konnte man spenden. Und dann wurde von einer einzelnen Person wurden die Google-Daten von 5 Jahren ausgewertet. Die wurden noch nicht mal mit einer KI ausgewertet, sondern relativ manuell, soweit ich weiß. Und dort wurde dann geguckt, ist es eine Frau oder ein Mann, wie alt, welche Haarfarbe könnte der oder die haben, der Wohnort, der Beruf und auch dann der ganze Verlauf über diese 5 Jahre. Und sie konnten halt sehr genau das Leben dieser Person rekonstruieren. Also wirklich bis in ganze Kleinigkeiten. Das ist, selbst wenn man sich damit auskennt und damit vielleicht rechnet, ist es trotzdem recht verblüffend, was da alles, wie genau das war, diese Vorhersagen. Und die haben dann eine Schauspielerin engagiert, die hat sich in das Leben dieser Person, also in dieses digitale Leben dieser Person eingearbeitet und sich auch so ähnlich gestylt, wie man dachte, dass die Person gestylt sein könnte. Und dann hat man über Facebook es war eine Frau, hat diese Frau halt per Anzeige gesucht, die hat sich dann gemeldet. Und dann ist sie im Prinzip per Schauspielerin und mit einer Art Bühnenbild mit ihrem eigenen Leben konfrontiert worden. Und das stimmt in größten Teilen sehr, sehr genau überein. Also es wurden sehr, sehr viele höchstpersönliche Daten oder Teile ihres Lebens aufgedeckt dadurch. Also das steckte wirklich alles allein in den Suchdaten ihrer 5 Jahre. Also sehr, sehr spannend, kann man sich online angucken. Das ist ein Experiment, heißt Made to Measure. Können wir nachher sonst vielleicht noch in die Shownotes dann auch packen.
Auf jeden Fall, das klingt sehr, sehr spannend.
Und das sind so Beispiele, nur noch mal ganz kurz, um es abzurunden, sind so Beispiele, die ich den Leuten dann nenne und das vielleicht auch noch mal genauer erzähle. Und da kommen dann schon viele ins Grübeln. Also, dass man zumindest dann mal merkt, ah, okay, es ist doch nicht, also nicht jeder möchte wissen, dass die ganze Welt weiß, dass man irgendwie magersüchtig war oder Kind verloren hat oder was auch immer da alles so an persönlichen Aspekten dann in dem Fall rausgekommen sind.
Auf jeden Fall. Erstens gibt es eben diese Privatsphäre, die, ich glaube, wir mit Recht nicht für antiquiert halten, sondern die sehr viel auch zu tun hat mit unserem Selbstverständnis als Wesen mit einer inneren Tiefe und Selbstentwicklungs- und Urteilsfindungsprozessen, die im Geheimen stattfinden, wo wir mit uns etwas ausmachen und nicht immer sozusagen unter Beobachtung dabei stehen und auch das Wissen, dass wir unter Beobachtung stehen. Da gibt es ja diese schöne Episode von Jean-Paul Sartre, dem französischen Philosophen, der zum Existenzialismus gerechnet wird in das Sein und das Nichts. Diese Episode, wo er versucht, den Blick des anderen so in der verständlich zu machen, so in der Art und Weise, wie wir davon betroffen werden, wenn das auftritt, so das Bild, man geht zum Beispiel mit sich allein nachts durch einen Park und ist so mit den Gedanken allein und genießt vielleicht auch irgendwie die Natur und vielleicht zirpen da ein paar Grillen oder ich weiß es nicht. Und plötzlich hört man so ein Rascheln und man fragt sich, vielleicht sieht man auch eine Silhouette und man fragt sich, ob da jemand steht. Und in dem Moment dreht sich die ganze Welt irgendwie. Er bezeichnet auch den anderen als das Abflussloch des Universums. Was eine sehr interessante Phrase ist, aber also das, glaube ich, kann uns auch mal deutlich machen, dass beobachtet zu werden auch etwas mit uns macht. Und natürlich, Michel Foucault hat das natürlich auch in seinem Bild des Panoptikons Also das Gefängnis, wo alle beobachtet sind und man keine Wächter mehr braucht, weil alle wissen, dass sie beobachtet werden oder denken, dass sie beobachtet werden und allein deswegen schon konform sind. Also das sind so verschiedene Szenarien, finde ich, mit denen man auch ganz gut verdeutlichen kann, warum wir auch dann, wenn wir nichts zu verbergen hätten, jetzt im kriminalistischen Sinn, sehr gute Gründe haben, an diesem Bereich von Rückzug und Privatsphäre wirklich festzuhalten.
Ja, also das ist tatsächlich auch ganz spannend. Wir haben im Oktober eine Veranstaltung mit Kindern gehabt, die waren so im Alter von 6 bis 10 Jahren und haben denen halt auch über die Internet sowas erzählt und worauf sie achten müssen und haben sie dann auch gefragt, warum sie sich vorstellen können, dass es da vielleicht auch Probleme gibt und da war dann ganz klar, die Kinder haben alle sofort verstanden, um was es geht. Die haben gesagt, nein, ich würde ja meine Geheimnisse nie im Internet verraten. Also das war für die völlig klar, was man Erwachsenen wirklich manchmal erstmal wieder näher bringen muss und sagen muss, natürlich hast du Geheimnisse und es ist wichtig, dass du Geheimnisse hast. Für die Kinder war das völlig klar. Also die haben da so ganz gute ethische Grundlagen.
Was nun die ethischen Grundlagen angeht, auch Google, die größte aller Suchmaschinen, hat Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI veröffentlicht. 7 an der Zahl, da steht als erstes drin natürlich Gemeinwohl, man will Bias vermeiden, Sicherheit, Privacy by Design ist natürlich auch darunter. Wir haben gerade über Privatsphäre gesprochen, das schreibt sich Google hier also auf die Fahnen und auch accountable zu sein, also dann auch die Verantwortung zu übernehmen und sich, das muss ja auch heißen, gerade zu stehen für die Dinge, die auch vielleicht mal nicht so laufen. Wie sehen Sie diese Richtlinien?
Ich glaube, zuerst muss man mal sagen, dass Werte ja nichts Absolutes sind. Google hat sicherlich auch Werte. Natürlich hat Google Werte, so rum. Ich sehe halt einfach ein paar von diesen Richtlinien nicht als so ganz, aus meiner Sicht nicht ganz erfüllt an, um es mal so zu sagen. Weil ich glaube, ich würde was unter Privatheit was ganz anderes verstehen, als anscheinend Google drunter versteht. Weil Privatheit heißt für mich, dass ich das Recht habe, anonym und ohne, dass meine Daten mich verfolgen, mich zum Beispiel durchs Internet zu bewegen. Und das ist bei Google ganz offensichtlich nicht die Priorität, weil das ist ja das Hauptgeschäftsmodell. Google ist letztlich eine Werbefirma. Und damit machen die ihr Geld. Also indem sie unsere Daten verkaufen, aber eben indem sie uns so weit profilieren, dass sie dann den Anzeigenplatz sehr genau versteigern können. Und insofern ist das sicherlich einfach eine andere Auffassung von Privatheit, wenn man das so sagen kann. Also das ist sicherlich nicht im Sinne der Privatheit, die wir meinen. Sie hatten, glaube ich, Accountability auch gerade noch genannt. Auch da denke ich mal, ist es eine andere Art der Verantwortung zu übernehmen, als es uns vorschweben würde. Ich glaube, dass man da noch sehr viel mehr dann gerade stehen müsste für einiges. Also zum Beispiel hatte Google ja früher auch in den Statuten Don't be evil stehen. Das haben sie irgendwann rausgenommen, warum auch immer. Ja, ich glaube, also Werte sind ja nichts Absolutes. Es wird sicherlich Werte geben, die Google hat, aber anscheinend ist das eine andere Interpretation, als wir hier in Europa haben. Ich möchte aber auch immer gar nicht ganz so auf Google rumhacken. Es ist einfach nur die allergrößte oder mit Abstand wirklich allergrößte Suchmaschine mit dem am meist genutzten Index. Und deswegen kommt man natürlich immer wieder drauf zu sprechen. Wir können aber genauso auch überlegen, was eine eher staatsgetriebene Suchmaschine, wie das in China ist, für uns bedeuten würde. Also ich glaube, ich persönlich möchte beide Modelle nicht unbedingt haben. Also ich möchte weder vom Staat was ausgespielt bekommen an Suchergebnissen und dort profiliert werden, noch von einem sehr, sehr mächtigen Privatunternehmen. Also beide Alternativen finde ich nicht so wünschenswert.
Ja, das ist richtig. Denn so eine Suchmaschine ist natürlich auch in erheblichem Maße für die Richtung gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und für Wissensbildungsprozesse wichtig. Die Vorstellung, dass das zum Beispiel von staatlicher Perspektive vielleicht von einem repressiven Staat versucht wird, in bestimmter Weise dann in die Hand zu nehmen. Das wäre ganz schlimm.
Ja.
Das wäre eine echte Dystopie. aber eben auch ein Geschäftsmodell, das jetzt nicht sozusagen irgendeinen gesellschaftlichen Schaden intendiert, kann ja trotzdem letztlich problematische Auswirkungen haben. Ne? Da wäre die Frage, eine Frage, an der ich selbst auch immer wieder laboriere, wie man da überhaupt eine gute Lösung finden könnte, dass also die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die ja eine begrenzte Ressource ist, die wir als Gesellschaft zumindest auf die richtigen Themen lenken müssen, damit wir die anstehenden Herausforderungen lösen können, wie wir damit auf eine Weise umgehen können, die jetzt nicht verbietet, Werbung zu machen, aber es eben auch nicht kontraproduktiv wird bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Wir sehen es im Bereich soziale Medien und politische Öffentlichkeit beispielsweise, die Polarisierungseffekte, die das haben kann und so weiter. Und ich denke, das ist auch beim Thema Suchmaschinen, dass dort auch solche Themen eine Rolle spielen. Würden Sie das auch sagen?
Ja, durchaus. Es ist natürlich, liegt in jeder Suchmaschine, dass sie natürlich grundsätzlich mal über das bestimmt, was sie uns ausgibt. Also irgendwie brauchen wir eine Reihenfolge, in der uns die Ergebnisse angezeigt werden. Und allein da spielt natürlich die Suchmaschine oder hat da eine Suchmaschine schon eine gewisse Macht. Da ist dann die Transparenz wichtig. Was vielleicht jetzt, um nochmal auf Google kurz zurückzukommen, interessant ist, in dem Moment, wo Google ein Ranking festlegt und sagt, das sind die relevanten Ergebnisse für dich, das ist ja auch personalisiert in der Regel, beeinflusst Google wiederum, was tatsächlich auch relevant wird. Vor allem, weil es halt eine sehr, sehr mächtige Firma ist. Dass, wenn das jetzt irgendwo eine Suchmaschine wär mit 5 Kunden, jetzt nur mal so als Beispiel, dann wäre dann natürlich diese Beeinflussbarkeit sehr viel geringer. Aber dadurch, in dem Moment, wo Google sagt, das ist relevant, wird es auch relevant. Also ob das jetzt vorher relevant war oder nicht, ist allein schon durch dieses Ranking halt eine Aussage. Also das ist sicherlich ein Punkt. Sie hatten auch gerade noch das Thema Werbung angesprochen. Es gibt ja Möglichkeiten zu werben, ohne jetzt die persönlichen Daten dabei zugrunde zu legen. Also man kann einfach anhand der Suchanfrage, kann man eine kontextbasierte Werbung ausspielen. Das machen einige Suchmaschinen auch. Das funktioniert auch wunderbar. Und es gibt auch werbefreie Suchmaschinen inzwischen, die zum Teil dann über ein Bezahlsystem funktionieren. Da gibt es Neva aus den USA inzwischen. Also es gibt für das Thema Werbung gibt es unterschiedliche Lösungen. Also da ist einiges möglich. Und wenn wir dann noch an die Festlegung von Ergebnissen oder an das Thema Relevanz gehen, wie kommt so ein Ranking zustande und wie kann so ein Index transparenter werden, da gäbe es dann auch Lösungen und das sind genau Punkte, mit denen wir bei der Open Search Foundation gerade noch in Anführungszeichen ringen. Also es gibt keine Patentlösung, sondern das sind alles Modelle, die wir uns erarbeiten, die man einfach erstmal betrachten muss, wo man überlegen muss, was kann es denn da geben? Was gibt es vielleicht in ähnlichen Kontexten schon an Lösungsvorschlägen? Also wir denken zum Beispiel an eine Art öffentliche Moderation. Das, also ein bisschen wie man es von Wikipedia kennt, wo im Prinzip jeder mitarbeiten kann und jeder auch Artikel bewerten und verändern kann, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, aber es bleibt dadurch eine öffentliche Aufgabe und hat eine gewisse Transparenz, es ist nachvollziehbar und ähnliche Modelle könnten auch zum Beispiel bei so einem offenen Index zum Tragen kommen.
Okay, also wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das dann so ähnlich wie die Sternebewertung, die Menschen abgeben für Produkte, für Services, die sie wahrgenommen haben, dass für bestimmte Suchbegriffe die Relevanz bestimmter gefundener Inhalte im Internet quasi bewertet wird von ganz vielen und dann ergibt sich eben so ein Wert. Und der bestimmt dann das Ranking.
Das könnte man vielleicht auf Suchmaschinenebene sich mal überlegen. Es gibt es, glaube ich, auch zum Teil, dass man als User sagen kann, dieses Ergebnis fand ich jetzt für mich, das war das, was ich gesucht habe oder eben nicht. Also sowas theoretisch könnte man machen. Aber also wir gehen da eher auf Basis des Index und sagen, wie kann man so einen Index so aufbauen und auch pflegen, dass der halt dem Gemeinwohl dient. Und da könnte man sich dann eher vorstellen, dass man keine Expertengruppen, sondern einfach gemischte Gruppen von Menschen, die halt über bestimmte Themen diskutieren, wie man was machen kann. Also einfach diese öffentliche Moderation. Aber es ist nicht unbedingt auf Suchmaschinenebene, sondern schon darunter fängt es an. Also der Index bestimmt allein schon, was am Ende bei den Suchmaschinen landet. Und deswegen ist der ungeheuer wichtig und muss schon auf ethischen Werten basieren.
Okay, und da plädieren Sie dafür, dass da sozusagen auch so eine Art partizipatives Element irgendwie mit eingebaut wird.
Genau, das könnte zum Beispiel der Fall sein, genau. Vielleicht nur nochmal, auf so einen Index können dann ja viele Suchmaschinen andocken und die können dann auch wieder sehr unterschiedlicher Art sein. Also es kann zum Beispiel eine Suchmaschine andocken, die sagt, okay, ich bin das Bezahlmodell, du kriegst bei mir keine Werbung und gar nichts, ich behalte deine Daten auch nicht, dafür gibst du mir irgendwie 5 € im Monat. Es kann auch eine Suchmaschine andocken, die sagt, ich nehme deine Daten, dafür koste ich nichts. Aber dann muss es halt transparent sein und man muss es wissen. Also das gäbe es ja auch die Möglichkeit. Also da ist eine Bandbreite, wie man sowas gestalten kann. Und diese Suchmaschinen könnten dann tatsächlich auch ihre Arten des Rankings offenlegen. Also es gibt es jetzt schon bei der Suchmaschine Brave, das nennen die Goggles. Da kann man schon in gewissem Rahmen einstellen, welche Art von Ergebnissen man haben möchte. Da hat man dann schon auch so...
Also Goggles, so wie so eine Taucherbrille, genau, oder wie so eine Schwimmbrille.
Genau, dieses amerikanische Wort für Taucherbrille, genau. Da habe ich dann auch schon so ein bisschen Mitspracherecht oder kann ein bisschen mitbestimmen, wie meine Suchergebnisse zustande kommen. Oder bei der Meta-Suchmaschine MetaGer kann ich auch sagen, aus welchen Quellen meine Ergebnisse stammen sollen. Also eine Meta-Suchmaschine nimmt viele, viele verschiedene Suchmaschinen und noch andere Quellen und holt da die Ergebnisse raus. Und da kann ich auch schon mitbestimmen, also aus welcher Quelle möchte ich das hauptsächlich gespeist haben. Und da sehe ich zum Beispiel auch neben den Ergebnissen, aus welcher Suchmaschine das Ergebnis kommt. Also da sehe ich dann irgendwie Yandex oder Yahoo oder was auch immer. Also kann ich dann auch sehen. Und dadurch habe ich natürlich auch so eine gewisse Transparenz und weiß zumindest mal, aha, so ist es ungefähr zustande gekommen.
Ja, also auch wie bei vielen anderen Bereichen der digitalen Ethik, auch an dieser Stelle ist Transparenz ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil es eben die BenutzerInnen in die Lage versetzt, eine informierte Entscheidung zu treffen, was wir eben mit Freiheit und menschlicher Würde und so weiter verbinden, dass nicht einfach irgendetwas für uns entschieden wird, ohne dass wir wissen, dass wir eine Wahl gehabt hätten, dass Dinge verschleiert werden oder wir eben einfach eine Option wählen, weil wir denken, es gibt keine Alternativen. Aber bei diesem Thema braucht es natürlich auch noch eine Menge Aufklärung, ne? Also das, ich weiß nicht, wie sehen Sie das so in der Debatte insgesamt so im Bereich digitale Ethik? Wir reden ja sehr viel über KI. Wie sieht das im Moment aus mit dem Thema Search-Ethik, Open Search und wie würden Sie sich das wünschen vielleicht?
Ja, ich denke, dass wir da tatsächlich in gewisser Weise ganz noch am Anfang stehen, weil diese digitale Ethik dreht sich ganz viel, wie Sie gerade sagten, auch um das Thema künstliche Intelligenz. Da wird wahnsinnig viel drüber geredet, da werden sich Gedanken gemacht, wie das dann mal ist und ob die Roboter uns dann regieren und ob die eine menschliche Seele entwickeln könnten. Und dieses Thema Suchmaschinenethik ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig erforscht bisher und wird auch sehr wenig bedacht, obwohl wir da natürlich jetzt schon wirklich massive ethische Probleme haben. Also da ist es tatsächlich, dass wir da eher am Anfang sind. Also es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Forschungen darüber. Es gibt aber immerhin welche, das ist schon mal ganz gut. Und es gibt auch ein zunehmendes Interesse dran. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Aufklärung da wichtig ist. Also das ist auch ein Grund, warum wir eben diese Fachgruppe Education auch gegründet haben, um das schon in die Schulen zu bringen, um schon bei den Kindern anzufangen. Wie ich vorhin sagte, also die Kinder haben zum Teil ein ganz gutes Gespür dafür und wir waren auch ganz erstaunt, wie viel die über die Internetsuche wussten zum Teil. Und über die Kinder kriegt man dann auch die Eltern eigentlich so ein bisschen informierter. Also das ist ganz spannend. Wir haben eine Kinderbroschüre entwickelt und die kommt bei den Kindern anscheinend gut an, aber sie kommt anscheinend besser bei den Eltern an. Also weil das halt ganz kindgerecht aufbereitet ist und so, dass man das einfach schnell versteht. Und das ist, genau. Also dieses Thema Aufklärungsarbeit ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Wir sind aber eine sehr kleine Organisation und insofern ist das auch das eine große Aufgabe für uns.
Ja, aber es finde ich eine sehr, sehr gute Aufgabe, gerade für die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Umgebung aufwachsen, für die vieles selbstverständlich scheint, was unsere eins, die wir sogar noch die Zeiten ohne Handy kennen, nicht so selbstverständlich ist und wo wir manchmal vielleicht hoffentlich stutzig werden. Also wir werden auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Kinderbroschüre verlinken. Kann man sich die runterladen?
Die kann man sich herunterladen, ja.
Oder bestellen?
Genau, kann man sich einfach herunterladen. Und es gibt auch eine Infografik und noch so, ja, es gibt so drei Infografiken oder Infoplakate, die man sich auch runterladen kann.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Sagen Sie doch, weil wir sind jetzt schon in der Zeit fortgeschritten und ich merke, wir könnten noch eine Menge weiter sprechen über die Entwicklung auf der europäischen Ebene, die ganzen Acts, die entweder schon kommen oder in der Pipeline sind. Vielleicht ganz kurz, sehen Sie da das Thema Search-Ethik ausreichend vertreten?
Ich denke, da geht noch mehr. Also da sind jetzt Grundlagen gelegt, die betreffen aber nicht unbedingt so spezifisch die Suche. Also da gibt es, glaube ich, noch einige Punkte, die man angehen könnte. Und für mich persönlich ist auch das Thema Tracking damit noch nicht wirklich vom Tisch. Also es sind ja viele Sachen immer noch erlaubt. Also da, denke ich, ist auch noch Nachholbedarf. Da ist aber tatsächlich unsere Fachgruppe Legal gerade dran und untersucht mal, was der DMA und der DSA tatsächlich für die Internetsuche bedeuten. Also was damit geregelt wird und wo vielleicht noch Nachholbedarf ist. Dazu gibt es dann sicherlich demnächst mal einen Artikel.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also es lohnt sich, ab und zu mal auf die Webseite zu gehen und zu gucken, was bei diesem Thema dort Neues herausgefunden wurde, wie die Entwicklungen sind. Denn das geht ja wirklich jede und jeden von uns an. Also wir sind ja alle, greifen wir sehr intensiv auf Suchmaschinen zurück. Und ich also bedanke mich jetzt an dieser Stelle schon mal sehr, sehr herzlich, Frau Plothe, für diese spannende Einführung in diesen Themenbereich. Vielleicht für diejenigen, die da noch ein bisschen weiterkommen möchten von den Zuhörenden und sich bei dem über diesem Thema Ethik der Internetsuche oder auch allgemeiner über digitale Ethik informieren möchten, haben Sie da vielleicht eine Empfehlung, was man sich noch zu Gemüte führen könnte?
Ja, also einmal das, was ich vorhin erwähnt hatte, das Made-to-Measure-Experiment. Und ansonsten würde ich vorschlagen, einfach auf unserer Homepage ab und zu mal reingucken, opensearchfoundation.org. Weil wir dort auch immer aktuelle Informationen reinstellen und aktuelle Entwicklungen. Und ansonsten sind wir auch auf LinkedIn und auf Twitter, wo wir dann auch immer neue Themen und Entwicklungen kommunizieren. Ich glaube, das sind ganz gute Ausgangspunkte. Wir haben auf der Webseite auch ein paar Infos zum tiefer reinlesen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt.
Sehr schön. Dann kann ich das allen nur ans Herz legen. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei Smart Aber Fair waren. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mir ist dabei vor allem klar geworden, dass wir als Philosophen, wenn wir uns mit angewandter, also digitaler Ethik auseinandersetzen oder auch als Gesellschaft, wenn wir über eine gute digitale Zukunft sprechen, dass wir dann nicht nur über die flashigen großen Themen wie künstliche Intelligenz oder das Metaverse sprechen sollten, sondern eben auch über die unscheinbaren, weil inzwischen selbstverständlichen täglichen Anwendungen von heute, wie zum Beispiel die Internetsuche. Jeder und jedem von uns sollte eigentlich klar sein, dass die Internetsuche zu einer inzwischen allgemein genutzten und eben hochrelevanten digitalen Infrastruktur gehört. Und deshalb müssen wir über deren Zugänglichkeit, Transparenz und Gemeinnützigkeit sprechen. Alle Links und Quellen aus dem Gespräch finden Sie wie immer in den Shownotes auf www.smartaberfair.de. Schreiben Sie mir natürlich wie immer gerne Ihre Ideen oder Wünsche zu dem Thema auf LinkedIn, Facebook, Twitter oder auch per E-Mail an info@nicolas-dirks.de. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Smart Aber Fair.